Filio stand in der verwüsteten Kammer und war allein. Die Sanitäter und Ärzte waren durch den einzigen Zugang verschwunden und hatten sie mit dem halbzerstörten Glaskasten, den Leichen von Gold und dem Mann im schwarzen Anzug zurückgelassen. In ihrer Hand hielt sie die winzige Kugel, die sie aus dem Raum unterhalb dieser Glaskammer geborgen hatte. Sie hatte einfach so in der Luft geschwebt, als hätte sie ausschließlich darauf gewartet, dass Filio durch ein Loch im Boden fiel, das sie nicht einmal gesehen hatte. Sie verschwendete keine Zeit damit, sich auszumalen, weshalb das geschehen war oder wie das überhaupt möglich sein konnte. Es kam ihr vor, als durchlebe sie einen Traum, wirr, auf seltsame Art kongruent, und doch mit dem leisen Wissen im Hintergrund, dass sich in Kürze alles als eben das herausstellen würde. Einen Traum. In der Ferne hörte sie Geschreie, aufgebrachte Rufe und Lärm, den sie nicht zuordnen konnte, aber sie hörte keine Schüsse mehr. Neben sich sah sie die zerbeulte Panzertür, die links von dem Loch im Glaskasten lag. Sie drehte sich zur Seite und sah auf den Mann im schwarzen Anzug hinab, aus dessen linkem Auge der Griff des Messers ragte, mit dem Pano ihn getötet hatte. Abgesehen davon und dem geronnenen Blut, das seine linke Gesichtshälfte bedeckte, wirkte der Fremde seltsam unberührt. Seine Gesichtszüge schienen geradezu entspannt und sein Anzug kaum in Mitleidenschaft gezogen. Ein kalter Schauer lief über ihren Rücken, als sie den Blick abwandte und zu Peter Gold sah, der verdreht und mit gebrochenem Blick an der Wand lehnte. Es wurde still in ihrem Kopf, als hätte sie, ohne es zu wollen, einfach alles ausgeblendet, was um sie geschah. Wie unter einer Käseglocke, in der die Zeit stillstand, starrte sie nacheinander die beiden Leichen und die der getöteten Sicherheitsleute an, bis ihre Augen an dem dunklen Blut im Glaskasten haften blieben. Wie magisch angezogen beäugte sie die Blutlache und begann immer schwerer zu atmen. Das Wissen, dass eine der unglaublichsten Entdeckungen der Menschheit, ein Wesen von solcher Macht und solchem Wissen, das Jahrmillionen überdauert hatte, erschossen worden sein könnte, machte sie fassungslos. Wenn sie die Zusammenhänge richtig erkannt hatte, hatten Karl Hemmer und seine Human Foundation ihre immer neuen Wunder im Kampf gegen Armut, Krankheit und Klimawandel Xynth zu verdanken, der sein Wissen mit ihnen geteilt hatte. Wenn sie auch nicht viel wusste, aber eines mit Sicherheit, nämlich, dass die Menschheit noch immer auf die Hilfe dieses Wesens angewiesen war. Mit einem Fluch auf den Lippen zersprang die Glocke, unter der sie sich befunden hatte, und sämtliche Geräusche drangen wieder auf sie ein, wie ein tosender Sturm. Inmitten dieses Sturms richtete sie sich auf, als sie daran denken musste, was Karl Hemmer ihr versprochen und Xynth ihr gezeigt hatte. Sie musste zum Mars. Daran hatte sich nichts geändert. Und die Human Foundation hatte eine Möglichkeit gefunden, sie in den nächsten Wochen dorthin zu bringen. Das würde aber nur gelingen, wenn diese Anlage nicht infiltriert oder zerstört wurde, also hatte sie ein klares Ziel, das es zu erreichen galt. »Ich bin Filio Amorosa«, knurrte sie, während sie ihre blutbesudelten Ärmel hochkrempelte und in den schmalen Flur stapfte. »Ich habe schon schlimmere Probleme gelöst.« Wieder in der Kaverne mit den vielen Arbeitsbereichen angekommen, verschaffte sie sich einen kurzen Überblick. Einige Trennwände waren zerstört und in den Trümmern lagen die Leichen von Rotuniformierten. In manchen Parzellen stritten Männer und Frauen miteinander, andere hatten sich unter ihre Tische verkrochen und schluchzten, während vier Sicherheitsleute nahe dem Zentrum hockten und sich gegenseitig mit Bandagen versorgten. Aus allen Ecken und Richtungen hörte sie Wehklagen und Schmerzenslaute. Kurz entschlossen bog sie in den ersten Arbeitsbereich, ein abgetrenntes Karree, in dem sich vier lange Werkbänke befanden, auf denen offenbar mit Hilfe von Roboterarmen irgendwelche Platinen hergestellt wurden. Unter der ganz linken Werkbank hockten vier Gestalten in roten Overalls, die ihre Knie umschlungen hatten und sie ängstlich ansahen. »Aufstehen«, sagte sie. Als sich niemand rührte, wiederholte sie lauter. »Aufstehen«! Nach kurzem Zögern sahen sie sich an und kamen unter dem Tisch hervorgekrochen. Ohne dass sie etwas hätte sagen müssen, reihten sie sich vor ihr auf und sahen sie erwartungsvoll an, auch wenn sie große Augen machten, als sie ihre blutverschmierte Kleidung musterten. »Vielleicht mache ich Ihnen Angst?« »Gut so«, dachte Filio. »Haben Sie Funkgeräte?« fragte sie laut. »Ja, die haben wir alle«, meinte einer, ein junger Kerl mit krausen Locken, und deutete auf ein kleines Armband an seinem Handgelenk. »Gut. Funken Sie durch, dass die akute Gefahr gebannt ist, und gibt es eine Art Kontrollzentrum oder so etwas?« »Eine Zentrale, ja«, warf eine junge Frau ein, der verschwitzte, blonde Locken in ihrem faltigen Gesicht lebten. Sie deutete vage nach Osten. »Gut. Funken Sie auch durch, dass die Zentrale sofort wieder besetzt werden soll, falls das noch nicht der Fall ist. Die Evakuierung muss abgebrochen werden«, befahl Filio und deutete auf die Frau, die gehorsam nickte und in ihr Handgelenk zu sprechen begann. An den Mann gewandt fuhr sie fort. »Sie sammeln sämtliche Waffen ein, die herumliegen, auch in Xinths Kammer. Ich will nicht, dass sich jemand selbst verletzt oder in Panik gerät und auf dumme Gedanken kommt. Bringen Sie alle hierher auf eine der Werkbänke, vielleicht brauchen wir sie später noch. Verstanden?« Der Mann nickte und sie scheuchte ihn und die beiden anderen fort. »Also los, macht schon!« Als sie den Arbeitsbereich im Dauerlauf verlassen hatten, nickte auch die Blondine, und Filio lief ebenfalls wieder in den Hauptgang zwischen den einzelnen Bereichen.